wir sehen einfach auch auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, dass sich im Bereich Bioökonomie wahnsinnig viel bewegt. Aber eben woran wir jetzt arbeiten müssen, ist einfach diese Übersetzungsleistung zu schaffen. Was bedeutet das denn jetzt für die Abfallwirtschaft in solch einer Metropolregion? Also erstmal überhaupt das bekannt zu machen und dann halt wiederum dieses Verknüpfen von Akteuren, von Forschern, die die Technologien haben, zusammen mit der Abfallwirtschaft, welche Chancen hier ergriffen werden können.
Herzlich willkommen bei BioBall im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums BioBall. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute freue ich mich auf ein Gespräch mit dem Team, das den Innovationsraum Bioökonomie im Ballungsraum, kurz BioBall, in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main organisiert, unser Netzwerk aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlicher Verwaltung sozusagen aktiviert und Forschungsideen initiiert und erst dadurch ja den Innovationsraum tatsächlich zu einem Raum für Innovation für die Bioökonomie macht. Ich spreche mit Dorit Lehr von der Privates Hochschule und Jochen Michels von der Techima. Sie sprechen auch für ihre Kolleginnen Caroline von Wulfen von der Techima und Janine Heck von der Privates Hochschule. Wir werden uns darüber unterhalten, was sich BioBall auf dem Weg in die Bioökonomie vorgenommen hat, was BioBall erreicht hat und welche Erfahrungen wir in der Organisation eines solchen Innovationsraums gewonnen haben und natürlich auch, wie es weitergehen soll. Mein Name ist Manfred Kircher. Ich bin stellvertretender Vorsitzender des Vereins Bioökonomie im Ballungsraum und moderiere diesen Podcast. Frau Lehr, fangen wir doch mit Ihnen an. Stellen Sie sich kurz vor und auch Ihre Begeisterung für BioBall.
Ja, mein Name ist Dorit Lehr. Es ist jetzt erstmal sehr komisch, der anderen Seite zu sein. Vorher durfte ich die Podcasts organisieren. Jetzt stehe ich auch mal selber hinter dem Mikrofon. Ja, ich arbeite in der Geschäftsstelle von BioBall und bin dort ja häufig die erste Ansprechpartnerin. Wenn Sie Fragen haben zu BioBall, wenn Partner aus den Projekten Fragen haben, dann kommt das häufig bei mir an. Darüber hinaus habe ich auch ein enges oder eine enge Verbindung zu den Projektpartnern sowie auch zu den Verbünden national sowie auch international zum Thema Bioökonomie. Genau, von Haus aus bin ich Geografin und VWLerin, habe seit 10 Jahren im Projektmanagement für verschiedene Klimaschutzprojekte gearbeitet, auf internationaler Ebene, dann auf europäischer Ebene. Und jetzt ist es besonders spannend, auf regionaler Ebene wirklich die Transformation zu begleiten und unterstützen zu dürfen.
Ja, vielen Dank, Frau Lehr. Wir kommen dann später nochmal auf die Rolle der Region zu, denn da wird ja die Bioökonomie umgesetzt. Das ist ja das eigentlich Spannende. Herr Michels, was bringt Sie in BioBall?
Ja, von Hause aus, ich fange mal andersrum an, von Hause aus bin ich Biologe und beschäftige mich mit dem Thema nachwachsende Rohstoffe, Bioraffinerien, ungefähr seit 20 Jahren. Dazu kam jetzt vor ungefähr 10 Jahren der Begriff Bioökonomie und bedeutet eigentlich die Umsetzung der Arbeiten mit nachwachsenden Rohstoffen und auch die Arbeiten in Bioraffinerien in die Wirtschaft. Und deswegen ist das für mich ein sehr interessantes Thema. Und in dem ganzen Kontext von Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist es halt wichtig, dass wir auch auf einer regionalen Ebene Bioökonomie vorantreiben. Und deswegen bin ich gerne Teil dieser Story BioBall, der Bioökonomie in der Metropolregion.
BioBall ist jetzt nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein Begriff. Können Sie das kurz erläutern und insbesondere, was wir uns vorgenommen haben vor einigen Jahren?
Ja, gerne. Der Innovationsraum BioBall, der kümmert sich um die Bioökonomie im Ballungsraum. Und der Ballungsraum ist bei uns die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Und was heißt jetzt Bioökonomie im Ballungsraum? Auf viel Biomasse landwirtschaftliche Biomasse können wir natürlich nicht zugreifen, aber was eine Metropolregion hat, sind Abfälle und Reststoffe. Das heißt, wir kümmern uns darum oder wir möchten die Transformation beschleunigen, dass diese biobasierten Abfall- und Reststoffe wieder genutzt werden können und weiter genutzt werden können.
Können Sie da Beispiele nennen für diese Bioabfälle?
Ja, also die Bioabfälle sind traditionell in einer Metropolregion zum einen die Biotonne. Das sind in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main 900.000 Tonnen jährlich. Dazu zählen Gartenabfälle, aber auch der Grünschnitt. Dazu zählen auch Lebensmittelabfälle. Aber auch der Klärschlamm zählt dazu und Papierschlemmer.
Das heißt, das sind Stoffe, die jeder Einzelne auch beitragen kann. Das sind auch Haushaltsabfälle.
Es sind auch Haushaltsabfälle, es sind industrielle Abfälle, es ist die bunte Mischung. Und was natürlich sehr, sehr wichtig ist in einer Region oder sehr viel anfällt, sind die CO2-Emissionen, die auch aus Bioabfällen entstehen.
Das haben, glaube ich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht so im Kopf, dass Bioabfälle auch CO2 erzeugen. Können Sie da ein Beispiel nennen, wo dieses CO2 entsteht?
Ja, das ist klassischerweise in den Biogasanlagen, in denen dann bei der Vergärung CO2 entsteht. Das wird derzeit, dadurch, dass es biogen ist, auch gar nicht bei den Emissionen gezählt. Aber es ist natürlich ein erheblicher Anteil an CO2-Emissionen, der da ausgestoßen wird. Und ja, das Klima macht da keinen Unterschied, ob es biogenes CO2 ist oder fossilbasiert.
Ja, und unsere Projekte sollen also, Herr Michels, zu dem Klimaschutz beitragen. Wie sollen die das machen? Um die Frage vielleicht auch ein bisschen zu präzisieren. Wir haben ja gerade gehört, beim Biogas entsteht auch CO2. Das ist so 40% von Biogas sind ungefähr CO2. Wie können dann unsere Projekte, die biobasierte Abfälle verwerten, dazu beitragen, dass die Emissionen sinken?
Ja, wir müssen halt erstmal sagen, was für Projekte wir machen oder warum wir Projekte machen. Und wir wollten auch sagen, dass Bioball auch ein Förderinstrument darstellt für Unternehmen in der Metropolregion, die eine neue Wertschöpfungskette auf Basis Rest- und Abfallstoffe erzeugen wollen. Und in Bioball sind wir so aufgestellt, dass wir ein Begleitvorhaben haben, was eben auch Nachhaltigkeitsbewertungen durchführt. Unter anderem zählen dazu eben auch, dass der Beitrag der Projekte, der Projektideen, wenn sie denn wirtschaftlich umgesetzt werden, dass sie ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten werden. Das heißt also, die Emissionen werden praktisch verglichen mit Emissionen, die heute in den Wertschöpfungsketten auftreten, die auch auf Basis der Gesetzgebung ja über die Jahre stärker limitiert werden. Und da müssen halt sich unsere Projekte eben auch einordnen können. Die müssen also passfähig sein mit den Vorgaben der Bundesregierung zur CO2-Ersparnis mit den Zielen 2030 und eben auch bis 2045.
Das heißt, habe ich Sie richtig verstanden, unsere Aufgabe ist es bei Bioball, Forschungsprojekte zu initiieren, die Produkte aus Bioabfällen erzeugen und dadurch vermeiden, dass dieses CO2 oder der Kohlenstoff aus den Abfällen als CO2 emittiert wird, weil der Kohlenstoff in Produkten gebunden bleibt.
Das ist genau richtig. Also heute, wenn wir denken, wie werden nachwachsende Rohstoffe heute genutzt, dann ist es hauptsächlich natürlich die bioenergetische Nutzung. Das heißt also, es wird Biogas erzeugt. Wir hatten über Biogas schon kurz gesprochen. 40% dieses Gases sind im Idealfall CO2. Nicht ganz so ideal ist es mehr. Oder eben, dass die wirtschaftlichen Produkte, die nachwachsenden Rohstoffe, dann in Biokraftstoffe umgesetzt werden. Für das Klima ist es aber wichtig, dass wir die Photosyntheseleistung der Natur, die CO2-Fixierungsleistung eben langfristig binden und deswegen tritt die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe oder auch von Abfall und Reststoffen stärker in den Vordergrund. Das heißt also, wenn wir Technologien entwickeln, die nicht dazu führen, dass CO2 auch aus biogenes CO2 wieder freigesetzt wird, sondern dass es in Produkten gebunden bleibt, dann tun wir dem Klima damit einen sehr viel größeren Gefallen.
Und Frau Lehr, dieser Klimaschutzgedanke, also der Faktor, wie viel CO2 können wir einsparen, ist ja auch ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Projekten, um die wir uns kümmern. Können Sie das ein bisschen erläutern?
Ja, also unser Ziel ist es, Projekte zu fördern, die sowohl Klimaschutz als auch Wertschöpfung zusammenbringen. Zu den Klimaschutzkriterien, da ist es so, dass diese Technologien sollen den Weg zu den Pariser Klimazielen unterstützen. Aber gleichzeitig möchten wir auch zeigen, dass das nicht notgedrungen auf Kosten der Wertschöpfung geht, sondern dass das einfach gemeinsam gedacht werden kann. Und so ist unser Ziel, dass wir wirklich diese Projekte finden und fördern, die beides verbinden. Und damit das nicht nur einfach, sag jetzt mal den Begriff Greenwashing ist, haben wir auch ein wissenschaftliches Begleitprojekt. Und dieses wissenschaftliche Begleitprojekt, das evaluiert kontinuierlich unsere Projekte dahingehend, ob sie auch die Ziele bezüglich Klimaschutz und Wertschöpfung erfüllen und sind somit auch ein Qualitätssiegel für unsere Projekte.
Jetzt haben Sie ein Stichwort genannt, das wir vielleicht noch erläutern müssen, nämlich Förderung. BioBall ist ja ein vom Bundesforschungsministerium gefördertes Projekt. Und in diesem Projekt haben wir quasi die Aufgabe, Forschungsideen zu finden, die das BMBF, das Forschungsministerium, fördern kann. Und dafür stehen uns bis zu 20 Millionen Euro zur Verfügung. Und zu den Kriterien, die wir zur Förderung empfehlen, gehört eben auch zum einen der Klimaschutz und der Beitrag, den ein solches Projekt zur Reduktion von CO2 leisten kann. Können Sie uns dazu Beispiele nennen, was für Projekte das sein können?
Wir können ja mal sagen, was wir ein Portfolio haben. Also die Produkte, die unsere Projekte erzeugen, die lassen sich in die Bereiche Chemie, Pharma, Bau und Ernährung einordnen. Wenn wir über Chemie reden, dann sind es die Plattformchemikalien, die erzeugt werden. Das ist der Lego-Baustein der chemischen Industrie quasi. Also die chemische Industrie hat ganz wenige Grundbausteine, aus denen sie praktisch ihr gesamtes Portfolio zusammensetzt. Und wenn man genau an dieser Schnittstelle dann die Plattformchemikalien auch biobasiert darstellen kann, dann ist die ganze nachfolgende Kette eben auch CO2-neutraler, möchte ich mal meinen, als wenn es fossiler Kohlenstoff da reingegangen ist.
Das heißt, wenn es gelingt, die Plattformchemikalien statt aus fossilen Rohstoffen aus biogenen, zum Beispiel aus Abfällen herzustellen, dann sind alle Folgeprodukte aus diesen Plattformchemikalien auch biogen und nachhaltig.
Zumindest, wenn die Bausteine dann selber biogen sind. Es ist natürlich so, dass die chemische Industrie dann aus verschiedenen Bausteinen dann eben größere Komplexe zusammensetzt und es ist nicht notgedrungen so, dass die anderen Bausteine dann eben auch schon defossilisiert sind, also sprich aus nachwachsenden Rohstoffen kommen. Aber es ist das Ziel für die chemische Industrie, eben sich nicht nur zu dekarbonisieren, soweit sie das im energetischen Bereich kann, sondern auch zu defossilisieren, also das heißt, ihre Produkte auf biobasierte Produkte umzustellen. Und wenn wir jetzt gucken, was haben wir da in den Projekten überhaupt jetzt schon im Angebot? Das sind vor allen Dingen Glykole, also Ethylenglykol, kennt man vielleicht als Antifrostmittel in Scheibenwaschanlagen zum Beispiel. Es gibt aber auch sehr viel komplexere Moleküle, chirale Säuren zum Beispiel, das muss man ein bisschen erklären, die sind, oder ich will es gar nicht chemisch so erklären, aber sie sind, sag ich mal, biologisch leichter darzustellen mit weniger Ressourcenverbrauch als rein chemische Route, weil die chemischen Routen sehr schwer chirale Moleküle erzeugen können.
Kommen wir doch nochmal auf die Plattformchemikalien zurück, die ja offenbar einen besonderen Einfluss haben, weil alles, was daraus folgt, auch dann klimaneutraler ist als jetzt die fossilen Produkte. Da hat ja BioBall ein Forschungsprojekt initiiert und führt es auch durch, wo Methanol, also eine große Plattformchemikalie, die auch hier in Frankfurt hergestellt wird. Können Sie zu diesem Projekt ein bisschen was sagen?
Ja, eigentlich haben wir zwei Projekte, die Methanol als Zielkomponente haben. Das, über das wir hier vielleicht mal ein bisschen intensiver sprechen möchten, nennt sich Abzumeoh. Diese Abkürzung steht für Abgas zu Methanol. Es ist ein Projekt, wo es darum geht, CO2 aus industriellen und auch biogenen Abgasen zu isolieren und mit Hilfe von regenerativem Wasserstoff dann in hochreines Methanol umzuwandeln, das dann direkt in der chemischen Industrie, also sprich auch hier am Standort Infrasurf, weiterverarbeitet werden kann.
Das heißt also, man kann tatsächlich das Methanol, das ja heute in großen Tankschiffen kommt, den Rhein runter und dann den Main und aus fossilen Quellen hergestellt wird, könnte man auch aus CO2 herstellen und dieses CO2 kann zum Beispiel aus einer Biogasanlage kommen.
Ja, grundsätzlich stimme ich dem zu. Man braucht nur genügend regenerativen Wasserstoff dazu, weil der ist genauso essentiell. Und man braucht natürlich auch eine Infrastruktur, um dieses CO2, was sehr dezentral bei den verschiedenen kleinen Biogasanlagen, ich meine, immerhin reden wir von über 9000 Biogasanlagen in der Bundesrepublik, dass das da auch, sag ich mal, aufgefangen und weiterverarbeitet werden kann oder eine Logistik aufgebaut werden kann, dass es zu zentralen Weiterverarbeitungsstätten.
Auf die Infrastrukturen, auf die Rahmenbedingungen kommen wir gleich noch. Ich wollte nochmal bei dem Projekt bleiben. Also nochmal, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Man könnte also große Mengen an Methanol könnte man tatsächlich aus CO2 oder auch aus anderen biogenen Quellen, aber in dem Fall aus CO2 machen, wenn man die Technologie hat. Und die wird hier gerade entwickelt. Es sind ja auch andere CO2-Quellen denkbar. Ich denke da an die Zementindustrie.
Ja, also grundsätzlich unterscheidet weder der chemische noch der biologische Prozess, ob das CO2 nun biogen ist oder nicht. Aber grundsätzlich heißt das, dass also die Technologien, die wir hier entwickeln, auf jede Form von CO2-Abgas praktisch anwendbar ist. Also, und es ist ja dann ja schon fast eine philosophische Frage der Betrachtungsweise, ob man jetzt sagt, ich fixiere ein biogenes CO2, das nicht in die Atmosphäre gelangt, ob das jetzt besser ist, ob ich ein fossiles CO2 daran hindere, wieder in die Atmosphäre zu gelangen. Der Atmosphäre ist es, wie Frau Lehr ja auch schon gesagt hat, egal. Wichtig ist nur, dass es fixiert ist. Und insofern ist es eben wichtig, dass wir Technologien entwickeln, die jegliche Form von CO2 eigentlich fixieren können.
Genau, das klingt jetzt für manche Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen abgehoben und ein bisschen elfenbeinartig, CO2 zu Methanol zu machen, zu einer großen Chemikalie. Aber tatsächlich finanzieren alle unsere Projekte Unternehmen mit, stecken eigene Gelder hier hinein. Und das zeigt, dass es sich für die Unternehmen offenbar lohnt, eine solche Technologie zu entwickeln und später auch selbst anzuwenden. Jetzt ist Methanol so ein Plattformchemikalie. Wir haben noch ein anderes Projekt im Vorgespräch ausgewählt, das wir hier vorstellen wollten, wo es mehr um eine ganz spezielle Anwendung geht. Und die soll den Zuhörerinnen und Zuhörern auch deutlich machen, wie breit das Anwendungsspektrum für unsere Technologien ist. Da geht es nämlich um die Bauwirtschaft.
Genau, die Bauwirtschaft. Das Projekt heißt BioTES. Das Akronym jetzt zu erklären, ist ein bisschen langwierig. Grundsätzlich geht es daraus, Altfette zu nehmen, diese Altfette in ein neuartiges, aktives Dämmmaterial umzuwandeln. Und dieses Dämmmaterial ist ein sogenanntes Phasenwechselmaterial. Das sagt einem jetzt erstmal nichts, was ein Phasenwechselmaterial ist. Wenn ich Ihnen aber sage, es ist so etwas, das kennen Sie aus Ihrem letzten Skiurlaub, ein Handwärmer. Dieser Handwärmer, den man im Kochtopf mit kochendem Wasser praktisch auflädt, dass er flüssig wird. Und wenn man ihn nutzen will, dann macht man so eine Initialzündung mit so einem Klicker da drin und dann kristallisiert das aus und gibt die Wärme, die es vorher aufgenommen hat, wieder ab. Und nach diesem Prinzip funktioniert dieses Dämmmaterial auch. Das heißt also, wenn sehr viel Energie reinkommt, dann wird es in diesem Material für einen Phasenwechsel praktisch gespeichert und kann dann, wenn es kälter wird, praktisch diese Energie wieder abgeben. Und man hat nicht nur eben den Vorteil, dass man diese Altfette, dass man eine gute Nachnutzung für die Altfette findet. Man ist erstens in der Bauindustrie, das heißt, die Festlegung dieses Kohlenstoffs ist sehr langfristig. Der Kohlenstoff aus den Altfetten wird sehr langfristig festgelegt. Und ich kann mit diesen Dämmmaterialien, weil es eine ganz neue Klasse ist, auch wesentlich effizienter bauen, weil ich wesentlich dünnere Dämmungen und damit wesentlich dünnere Wände benötige. Das heißt also, ich spare auch schon eine Menge Ressourcen, wenn ich also jetzt grundsätzliche Ressourcen, die ich in der Bauindustrie nutze, um mit jetzt praktisch ein Haus zu bauen, was mit diesen modernen Dämmmaterialien ausgerüstet ist.
Genau, also bei Bioball werden Projekte mit einer sehr breiten Anwendungsmöglichkeit entwickelt von ganz unterschiedlichen Firmen. In diesem Fall ist es ein Hersteller von Zementbauteilen, der sonst Betonschwellen für die Bundesbahn macht, wie ich gelernt habe. Hier kümmert er sich also um ein neues Dämmmaterial. Frau Lehr, wir haben eben schon von Herrn Michels gehört bei dem Beispiel des Methanols. Wir brauchen dafür Wasserstoff. Wir brauchen eventuell eine Logistik, um CO2 zu transportieren. Das gilt ja auch für andere Abfallstoffe, nicht nur für CO2. Auch Strauchschnitt müsste transportiert werden zu den entsprechenden Verarbeitungsanlagen. Und auch da braucht man häufig Strom und spielt auch die Gesetzgebung eine Rolle. Wir haben uns deshalb ja auch über die eigentlichen technischen, wissenschaftlichen Projekte hinaus damit beschäftigt, was braucht es denn eigentlich, um diese Technologien, wenn sie denn entwickelt sind, auch wirklich in die breite Anwendung zu bringen. Was braucht die Industrie da?
Ja, das ist ein in der Tat sehr, sehr wichtiger Teil auch von Bioball. Und zwar ist das dieser Innovationsraum Bioball, ein Stichwort, was jetzt ja auch immer gefallen ist, dieser Innovationsraum. Das heißt, wir fördern nicht einfach nur Projekte, sondern wir versuchen, diese Projekte also einerseits zu initiieren, aber dann auch in die Umsetzung zu bringen. Und in die Umsetzung zu bringen, heißt in der Tat, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja, in der Abfall- und Reststoffwirtschaft sind wir dann auch sehr schnell bei kommunalen Akteuren sowie der Politik. Und daher bringen wir bei Bioball dann auch die kommunalen Akteure und die Politik zusammen mit den Technologieentwicklern, um zu sehen, was sind denn die Hürden? Und wie kann man es aber auch schaffen, diese Hürden zu umgehen oder diese Hürden zu nehmen? Und ja, da haben wir schon sehr früh angefangen, im Rahmen des Projektes mit den Kommunen zusammenzuarbeiten und kamen auf die von Ihnen angesprochenen Hürden und haben da ein Positionspapier erstellt, wo wir nochmal genau diese Hürden, wie zum Beispiel die Infrastruktur, die nicht auf biobasierte Ressourcen ausgebaut ist, zu adressieren und dann auch mit den Akteuren zu diskutieren. Und dieses Positionspapier war für uns auch ein Türöffner, um mit den kommunalen Akteuren weiter in Kontakt zu kommen, weil sie dann auch gesehen haben, okay, wir kümmern uns auch wirklich um die weitere Umsetzung und schauen, wie es angewendet werden kann.
Ja, Bioball hat ja damals dieses Positionspapier auch in einer Veranstaltung bei der Dechema vorgestellt. Das Grußwort hat die Wirtschaftsdezernentin von Frankfurt gesprochen. Und da sieht man auch schon, dass da Interesse da ist, bei der öffentlichen Hand und bei der Verwaltung diese Themen aufzunehmen. Wir müssen es allerdings, das möchte ich kritisch anmerken, noch beschleunigen. Und da kommen wir vielleicht zum Schluss drauf, wie wir da weiter vorgehen wollen. Wir sprechen ja auch die Öffentlichkeit an, zum Beispiel mit diesem Podcast. Und da gibt es eine ganze Reihe. Ich glaube, 12 haben wir inzwischen veröffentlicht. Das kann man unter bioökonomie.de sich anhören. Mehr wollen wir dazu gar nicht sagen. Ich hoffe, wir machen es alle Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig, sich weitere Podcasts anzuhören. So, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben uns also vorgenommen, bei Bioball vor einigen Jahren technisch-wissenschaftliche Projekte anzugehen, zu initiieren, um Technologien zu entwickeln, wie man aus biogenen Abfällen Produkte macht, die dann Kohlenstoff binden und deshalb den Kohlenstoff nicht in die Atmosphäre bringen als CO2. Das ist ja der Klimaschutzfaktor. Und die zugleich aber Wertschöpfung bringen, denn nur dann haben sie Aussicht, von den Unternehmen auch tatsächlich angewandt zu werden und auch das Unternehmen Geld investieren in diese Forschung. Das ist ja nicht so einfach. Die Unternehmen könnten das ja alles aus eigener Kraft auch machen, was offenbar nicht passiert. Denn sie kommen ja zu uns und lassen sich hier anregen. Die Frage ist jetzt ganz speziell an die Geschäftsstelle. Wie haben Sie das erreicht, in der Geschäftsstelle dieses Netzwerk aufzubauen und die Projekte zu initiieren? Frau Lehr, was ist da das Geheimnis?
Ja, zum einen möchte ich voranstellen, wir sind immer noch dabei. Also wenn Sie als Hörerinnen und Hörer Interesse haben, schauen Sie gerne auf unsere Webseite. Und ja, wie haben wir es erreicht? Das ist einerseits schon begründet in der Konzeptphase, in der sich schon ein intensives Netzwerk gebildet hat an Forscherinnen und Forschern, aber gleichzeitig auch an wirtschaftlichen Akteuren. Und dann hat sich das Netz so weitergesponnen. Das heißt, gerade die Projektpartner haben neue Partner auch mit in den Innovationsraum reingebracht, die wiederum neue Ideen gehabt haben. Und ja, so ist es eigentlich kontinuierlich auf Basis von Veranstaltungen, die wir durchführen, dieser besagte Podcast, aber insbesondere auch dem persönlichen Netzwerk aller Mitglieder zu verdanken, dass wir jetzt mittlerweile über 100 Organisationen in unserem Netzwerk haben und auch überregional mit anderen Bioökonomieregionen zusammenarbeiten. Und gerade auch zu erwähnen ist ja auch der Beirat, der sich zu Beginn von Bioball auch zusammengesetzt hat aus Akteuren aus unterschiedlichen Regionen, die auch immer dazu führen, dass ja neue Interessenten auf Bioball aufmerksam werden.
Herr Michels, was war einfach in der Vergangenheit, was war schwierig?
Was war einfach? Also fangen wir lieber mit schwierig an. Also wir hatten ein Konzept, wie wir mit Bioball gestartet sind, was sehr auf Dialog aus war, also dass wir das Netzwerk aufbauen wollten, die verschiedenen Akteure zusammenbringen wollten, hatten dafür sehr viele Veranstaltungen geplant. Dann kam Corona. Das heißt also, wir konnten diese Veranstaltung in der Form nicht durchführen, mussten unser Konzept da umstellen und haben dann angefangen, Webinare durchzuführen. Und das war einfach. Also diese Webinare haben wir 7 jetzt mittlerweile davon gemacht. In vielen von diesen Webinaren stellen sich Projekte vor, die bei uns entweder jetzt gefördert werden oder in die Förderung wollen oder wollten. Alles sehr, ich denke, die Webinare sind auch sehr interessant, sind auch über unsere Webseite nach wie vor abrufbar. Wir haben aber auch schon Webinare gemacht, wo wir uns den Problemen mit der Umsetzung der zirkulären Bioökonomie Gedanken gemacht haben. Stichwort ist hier Abfall. Das Abfallgesetz erlaubt es nicht so einfach, Dinge wieder in den Stoffkreislauf oder in den Produktkreislauf zurückzuführen. Da gibt es einige Hürden zu überwinden und dazu haben wir eben auch schon Webinare veranstaltet. Also das ist wirklich sehr interessant. Auch wenn man Anrufe kriegt von möglichen Projektpartnern oder Projektnehmern, will ich mal sagen, die sagen, ja, ich habe eine Idee, kann ich das bei Ihnen unterbringen und so. Und in diesem ersten Vorgespräch bekommt man wieder eine neue Sichtweise auf ein neues Feld, weil wir sind ja sehr interdisziplinär aufgestellt und wir können dann auch beratend unterstützen, indem wir eben sagen, ja, wir haben in unserem Netzwerk auch Partner, die mit Ihnen das zusammen dann umsetzen können und so ergeben sich dann eben auch neue Konsortien und sag ich mal, man ist sehr kreativ an dieser Stelle, auch diese Konsortien mitzuschmieden und neue Ideen voranzubringen.
Das heißt also, wir bieten einerseits Informationen. Sie haben als Beispiel genannt ein Webinar über die gesetzliche Regelung von der Nutzung von Abfällen. Aber wir vernetzen auch mit dem Ziel, neue Gruppen zusammenzubringen, neue Teams, die ein Forschungsprojekt durchführen. Frau Lehr, können Sie ganz kurz darstellen, wenn vielleicht unter den Zuhörern jemand gerade eine Idee hat, was müsste er oder sie tun, um hier mit uns in Kontakt zu kommen und ein Projekt voranzubringen?
Ja, also das Einfachste ist, wie Herr Michels gesagt hat, anrufen. Das ist häufig der erste Schritt. Und dann kann man schon sehr gut abschätzen, ob die Projektidee zu BioBall passt oder wo sie vielleicht passend gemacht werden muss. Und dann ist es ein Prozess, den wir als Geschäftsstelle auch recht eng begleiten, um diese Projektidee dann weiterzuentwickeln, um potenzielle Partner auch zu finden, die auch Interesse an dieser Projektidee haben. Und dann begleiten wir als Geschäftsstelle diese Ideen und führen sie im besten Falle zum Vollantrag. Also da besonders wichtig ist auch nochmal zum Verständnis, Sie können jederzeit mit Projektideen auf uns zukommen. Wir haben keine bestimmten Ausschreibungen, keine bestimmten Zeiträume, sondern kommen Sie auf uns zu und von da an werden wir Sie gerne begleiten.
Gut, also der Einstieg bei BioBall ist ganz einfach, Das ist die Botschaft und unkompliziert. Kommen Sie einfach auf Herrn Michels oder Frau Lehr zu. So, wir haben uns jetzt darüber unterhalten, was BioBall ist, wie BioBall arbeitet, was wir erreicht haben. 8 Projekte laufen im Augenblick, 8 Forschungsprojekte, die bald hoffentlich in die nächste Stufe der Realisierung gehen können, wenn sie denn erfolgreich sind. Wir sind im letzten Jahr vom Bundesforschungsministerium evaluiert worden. Da war Halbzeit. Wir sind positiv evaluiert worden. Man hat unsere Entwicklung begrüßt. Das heißt, jetzt gucken wir in die Zukunft. Wie wollen wir weiter vorgehen, Herr Michels?
Ja, wir hatten in der ersten Phase einen recht starken Fokus auf das Rhein-Main-Gebiet, aber die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main ist ja sehr viel größer. Die dehnt sich im Osten bis Fulda aus, im Norden geht das bis Gießen und im Westen sind wir fast bei Worms. Im Süden sind es die südlichen Grenzen von Hessen. Das heißt also, wir haben sehr viele städtische Gebiete, industriell geprägte städtische Gebiete, um die wir uns jetzt bisher gekümmert haben. Wir haben aber auch sehr viele ländlich geprägte Gebiete, die man vielleicht auch als erweiterten Speckgürtel bezeichnen kann. Und wir sind in sehr gutem Kontakt mit der Stadt Frankfurt. Wir sind in gutem Kontakt mit der Abfallwirtschaft hier in Frankfurt, der FWS. Und auch mit der RMB haben wir Kontakt. Wir sind in Kontakt mit den Verbänden der Chemieindustrie hier und nehmen jetzt gerade Kontakt auf zum Regionalverband, der uns praktisch auch ein bisschen den Weg ebnet, dass wir in die kreisfreien Städte und in die Kreise kommen, die jetzt nicht direkt zum Rhein-Main, zum Ballungsraum gehören, sondern die eben in den ländlichen Regionen liegen, weil wir wissen zwar, wie Hessen sich weiterentwickelt, sie haben einen Abfallwirtschaftsplan und da steht eben auch sehr viel drin, wie Abfälle in Zukunft behandelt werden sollen, aber wir wissen noch nicht, was sozusagen jetzt in einem ländlichen Kreis eigentlich die Ziele sind und wir würden gerne den Kollegen dort mal besprechen, was deren Ziele sind und wie wir das mit BioBall in irgendeiner Form unterstützen können.
Ja, Frau Lehr, möchte es ergänzen, auch vielleicht bezüglich der Quelle der Abfälle. Die Abfälle sind ja häufig, die gehören ja jemandem. Über die kann man ja nicht einfach verfügen. Und das heißt, wir müssen die Eigentümer dieser Abfälle müssen wir überzeugen.
Genau. Also da wäre noch zu ergänzen, ja, gerade der Austausch mit der Abfallwirtschaft. Ich meine, Herr Michels hat ja schon erwähnt, wir sind mit der FWS im Austausch. Die besitzen im Moment die Abfälle und wir arbeiten auch daran, dass die Chancen, die in diesen Abfällen stecken, dass die viel größer sind als vielleicht im Moment bekannt. Also vielleicht nochmal ein Sprung ins große Ganze. Also wir sehen einfach auch auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, dass sich im Bereich Bioökonomie wahnsinnig viel bewegt. Aber eben woran wir jetzt arbeiten müssen, ist einfach diese Übersetzungsleistung zu schaffen. Was bedeutet das denn jetzt für die Abfallwirtschaft in solch einer Metropolregion? Wie können, also erstmal überhaupt das bekannt zu machen und dann halt wiederum dieses Verknüpfen von Akteuren, von Forschern, die Technologien haben, zusammen mit der Abfallwirtschaft, welche Chancen hier ergriffen werden können. Und da ist es natürlich auch so, dass jetzt gerade in der Abfallwirtschaft Investitionen getätigt werden, die über mehrere Jahre, also Jahrzehnte laufen, wo jetzt nicht alle 5 Jahre eine neue Investition Entscheidung ansteht. Und wenn man sich das vorstellt, in 30 Jahren ist das schon nach 2050. Also da müssen wirklich jetzt die Entscheidungen getroffen werden, dass auch eine solche Transformation ja hin zu einer biobasierten Wirtschaft gelingt.
Ja, Transformation ist ein wichtiges Stichwort. Wir haben ja auch in dem Positionspapier, das Frau Lehr vorgestellt hat, mal den Zeithorizont aufgetragen, den es braucht, nicht nur um neue Investitionen zu tätigen, auch um die Technologien, die wir gerade entwickeln, in die industrielle Praxis zu bringen, auch das Personal auszubilden. Das muss alles heute beginnen, damit wir 2030, 2035, wir haben da ja auch in Frankfurt ganz ehrgeizige Ziele, was den Klimaschutz angeht, damit wir da rechtzeitig hinkommen. Gleichzeitig brauchen wir aber auch eine kritische Masse. Es reicht nicht, in einer Stadt das zu machen. Das ist unwirtschaftlich. Das müssen schon viele Unternehmen dann so umsteuern. Dazu haben wir ja auch einen Beirat. Herr Michels, können Sie vielleicht da nochmal drauf eingehen, auf unser Netzwerk, das wir über Hessen und über die Metropolregion hinaus aufgebaut haben?
Ja, man muss eben sehen, dass Bioökonomie oder industrielle Bioökonomie heute es ist kein Thema der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Es beschäftigt eigentlich ganz viele Regionen in Deutschland. Und das Wirtschaftsministerium hat vor einigen Jahren begonnen, diese Regionen mal abzufragen. Es sind über 30 Regionen in Deutschland zusammengekommen, die sich mit Bioökonomie beschäftigen. Also es ist tatsächlich etwas, was mittlerweile sich durch die gesamte Republik zieht. Der Beirat, der Bioball begleitet, setzt sich aus Personen zusammen aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus Verwaltung, die in unterschiedlichen Regionen, Bioökonomieregionen angesiedelt sind, sodass wir halt eben auch den direkten Kontakt zu den anderen Regionen damit bekommen. Und wichtig ist eben, dass wir damit auch eine Art Transferleistung schaffen. Das heißt also, dass unsere Projekte auch in der Lage sind, dass sie nicht nur auf Probleme vielleicht spezialisiert sind, die hier in der Region von Interesse sind, sondern dass diese Projekte in andere Regionen übertragbar sind. Genauso wie wir auch versuchen, von den Projekten oder von den Ansätzen zu profitieren, die in den anderen Regionen laufen. Also insofern, Vernetzungsaktivitäten finden statt, dass wir uns ausbreiten, praktisch unsere Message in andere Regionen tragen, aber eben auch, wir sehen es auch, dass andere Regionen auch schon auf uns zukommen und sagen, wie habt ihr das denn gemacht, sodass da also auch ein großes Netzwerk noch entsteht. Und diese Transferleistungen, die stehen auch ganz oben praktisch auf unserer Agenda, dass die Dinge, die entwickelt werden, gerade bei uns eben auch in andere Regionen übertragen werden.
Ja, wir sind ja über den Beirat eben eng verknüpft mit Baden-Württemberg zum Beispiel, wo ständig Gespräche stattfinden mit dem Cluster Industrielle Biotechnologie in Düsseldorf, mit Bayern. Also da gibt es einen regen Austausch. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass Bioball mehr ist als eine Organisation, um technisch-wissenschaftliche Projekte durchzuführen. Das ist unsere Kernaufgabe. Dafür werden wir vom Bundesforschungsministerium gefördert und geben diese Fördermittel eben an die Forschungsprojekte weiter. Aber wir kümmern uns eben auch um die spätere Umsetzung. Und da ist auch die positive Rolle, die unterstützende Rolle hier vom Hessischen Wirtschaftsministerium, glaube ich, zu erwähnen. Hessen Trade Invest, das ja vom Hessischen Wirtschaftsministerium finanziert wird, finanziert unter anderem auch diese Podcast-Reihe, nicht nur diesen, sondern auch alle anderen Podcasts, um unsere Botschaft sozusagen in die Gesellschaft und zu jedem Einzelnen zu tragen. Und jetzt mache ich den Sack zu, indem ich nochmal jede Einzelne aufnehme, weil am Anfang haben wir ja die Quelle der Abfälle, die wir verwerten wollen, genannt. Und da gehört eben auch die braune Tonne, die Biotonne vor jedem Privathaus dazu. Heute noch nicht. Heute wird das noch kompostiert und zu Biogas verwertet. Hat auch seinen Sinn. Aber jeder Zuhörer, jede Zuhörerin sollte doch erkennen, dass sie ganz persönlich dazu beitragen können, eine Kreislaufwirtschaft in der Bioökonomie hier in der Metropolregion Hessen mitzurealisieren. Vielen Dank, Frau Lehr. Vielen Dank, Herr Michels. Es hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, Herr Kirchner.
Oh ja, vielen Dank, dass wir dieses Gespräch führen konnten.
Dankeschön.
Der Innovationsraum Bioball wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des Bioball-Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.